Ja, meine Damen und Herren, die letzte Vorlesungswoche in diesem Jahr fängt an. Heute ist nochmal Vorlesung morgen und dann sehen wir uns im neuen Jahr dann wieder. Wir sind im Kapitel Ethik nach Hiroshima, das bei mir heißt das Verschwinden der Verantwortung. Ich bin ja den Verantwortlichen nachgegangen, den Verantwortlichen für Hiroshima, typologisch nachgegangen, den Wissenschaftlern, den Politikern. Und letztes Mal habe ich über Claude Easterly gesprochen, einem der Hiroshima-Piloten, und über den Philosophen Günther Anders, sein Hauptwerk Die Antiquiertheit des Menschen. Also die Antiquiertheit des Menschen. Der Mensch kann eben mit der Atombombe mehr anrichten, als er sich vorstellen kann. Das war ja seine Hauptthese. Eine Inversion des Utopiebegriffs auch. Normalerweise kann man sich mit Utopien mehr vorstellen, als man dann tatsächlich anrichten kann. Bei der Atombombe ist es umgekehrt. Man kann mehr anrichten, als man sich vorstellen kann. Von daher, so Günther Anders, ist die Bombe keine Waffe mehr. Sie ist, wie er sagt, überschwellig in Relation zu jedem sicherheitspolitischen Zweck. Und damit möchte ich heute weitermachen. Wenn die Bombe keine Waffe ist, so hat das natürlich Konsequenzen für das, was wir naiverweise Handeln nennen. Sie wissen ja, Handeln ist ein soziologischer Schlüsselbegriff seit Max Weber. Wir haben in der Soziologie enorm viele ausdifferenzierte Handlungstheorien. Sie kennen das aus dem ersten Semester Soziologie. Aber seit Hiroshima ist in der Angstfantasie der vorherrschende Handlungstyp oder die Imagination der großen Tat gar nicht mehr in diesem Feld materialer Handlungstypen so einfach einzuordnen. Overkill passt da nicht rein. Zumal auch phänomenologisch betrachtet die letztinstanzliche Handlung, das ist, was in den 50er und 60er Jahren viele Menschen erschrocken hat, die letztinstanzliche Handlung ist der Knopfdruck. Ein Knopfdruck, nicht die Berührung des Knopfes, dann später, oder der Taste, dann später des Sensorfeldes mit der Fingerkuppe. Das ist im 20. Jahrhundert ein imaginär vorherrschender Handlungstyp geworden. Heute haben wir andere Angstfantasien, nicht so sehr diese. Die Fantasie ist eher vorherrschend, dass neben mir in der U-Bahn einer sitzt, der einen Sprengstoffgürtel trägt, um in seiner Explosion möglichst viele Mitmenschen einzubeziehen. Im Zentrum der Debatten der 60er Jahre steht eben der Knopfdruck. Und man nennt dieses Drücken von Knöpfen normalerweise bedienen, wozu es dann ja auch Bedienungsanleitungen gibt. Aber bei Lichte besehen ist das Knöpfe drücken ein Auslösen von Effekten. Ein Auslösen von Effekten. In einem ernsthaften alteuropäischen Sinne tut hier keiner was. Und wie Sie wissen, ist es am Ende auch niemand gewesen. Damit verändert sich sozusagen auch der Begriff der Verantwortung. Verantwortung bei den Fragen des Erstschlags, des Knopfdrucks, das wird mehr und mehr ein technisches Implement von Sicherheitsschleifen. Bis zu heutigen Sicherheitsanlagen der friedlich genutzten Kernenergie. In den 60er Jahren, da könnte man mal eine Recherche machen, dass sie sich lohnen würde, dieser bunten Gesellschaft von, nennen wir sie mal, Auslösetypen nachzugehen. In den 50er Jahren schon war die Gesellschaft beherrscht in ihrer Einbildung von der Gestalt des plötzlich verrückt werdenden amerikanischen Präsidenten. Der Präsident wird plötzlich verrückt. Es gibt viele Filme in dieser Zeit darüber. In einem Anflug von Irrsinn, was ja allzu menschlich ist und vorkommen kann, löst der Präsident den Atomschlag aus. Diese Gestalt hat sich dann von den USA gelöst. Sie lebt heute weiter als in den Gestalten der verrückten Diktatoren der Dritten Welt, die über Atomwaffen verfügen. Und am anderen Ende dieser bunten Gesellschaft von Auslösetypen haben wir die Gestalt eines hochkompetenten Technikers, der ja versehentlich den Atomschlag auslöst. Das ist sozusagen der menschlich Versagende. Der menschlich Versagende überhaupt ist dieser Typus im Vormarsch, was jetzt die Innenperspektive der Gesellschaft angeht. Was das Auslösen solch katastrophischer Effekte angeht, so hat sich die heutige Bewusstseinslage auf ein, wie soll man sagen, relativ stabiles Deutungsmuster eingependelt, das man sich immer noch mal vor Augen halten soll. Also, meine Damen und Herren, nehmen wir mal an, wenn etwas passiert, etwas Katastrophisches, was war es dann? Entweder war es ein von außen kommender Verrückter oder im Inneren passierte ein menschliches Versagen. Das ist das zentrale Deutungsschema. Entweder war es ein von außen kommender Verrückter oder im Inneren passierte ein menschliches Versagen. Damit ist eigentlich auch die Verantwortungsfrage dann schon geklärt. Die dann noch Verantwortlichen werden dann, egal was passiert, also was ausgelöst wurde, immer die Erklärungen derart abgeben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht, dass Fenster und Türen geschlossen bleiben sollen, dass man nicht auf die Straße gehen soll, dass man Radio oder Fernsehen einschalten oder online gehen soll und dass von den Verantwortlichen alles Mögliche getan wird, um das Übel zu beseitigen. Das ist sozusagen das Schema. Ja, meine Damen und Herren, wir sind bei diesem Verschwinden der Verantwortung. Zu Günther Anders gibt es noch einen Nachtrag zur Frage der Reetablierung von Verantwortung. 1986/87, zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer, reagiert Günther Anders auf ein Ereignis, das heute ganz und gar vergessen ist. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan erklärte lächelnd auf einer Pressekonferenz, er habe gerade die Anweisung gegeben, die Sowjetunion atomar anzugreifen, und das Publikum lachte und klatschte. Günther Anders reagierte darauf mit einem todernsten Aufruf zur Gewalt und zu einer Kritik am Gewaltlosigkeitsprinzip der Friedensbewegung. Das können Sie nachlesen, das erschien in der Taz, also die Tageszeitung, vom 9. Mai 1987. Das ist ein Foto von Günther Anders aus der Zeit. Ja, ich darf Ihnen dies zitieren. Da schreibt er, ich zitiere, das vorrevolutionäre Stadium unserer aus bloß sentimentalen und symbolischen Scheinhandlungen bestehenden Proteste gegen die Vorbereitung der Totalvernichtung gehört nun wohl der Vergangenheit an. Dieses Stadium der Gewalt, also der Harmlosigkeit, zu verlassen, widerspricht zwar allen unseren, jedenfalls allen meinen privaten, seit dem Ersten Weltkrieg unbeirrbar durchgehaltenen, sogar für unverletzbar gehaltenen Grundsätzen und Tabus und versetzt mich in einen Zustand, den zu schildern ich keine Lust habe. Wenn aber, wie vor einiger Zeit geschehen, einer der heutigen Weltherrscher vor dem Mikrofon seinen Scherz damit treiben kann, dass er lächelnd verkündet, er habe gerade die Anweisung gegeben, die Sowjetunion atomar anzugreifen, und wenn sein Publikum ihn wegen dieser seiner gut gelaunten Abgeschmacktheit kollektiv ins Herz schließt, dann gibt es keine ernstere Gefahr als den Unernst von Allmächtigen. Ein neues Benehmen unsererseits ist erforderlich. Dann haben wir uns jede weitere Höflichkeit oder Zurückhaltung zu verbieten. Heute noch sanft oder urban zu bleiben, bewiese nur Unernst, nicht nur Unernst, sondern Feigheit und liefe auf Verrat an den Nachkommen heraus. Gegen die bedrohlichen Monstra, die, während die Bäume absterben, in den Himmel wachsen, um die Erde morgen zur Hölle zu machen, gegen diese Monstra hilft kein gewaltloser Widerstand. Die können nicht fortgeschwatzt oder fortgebetet oder fortgefastet oder fortgestreichelt werden. Dies umso weniger, als ja diejenigen, die diese Monstra befürworten und installieren, die Zimmermänner von heute, Zimmermann war damals ein Bundesinnenminister, darauf spielte er an, also diese Zimmermänner von heute, in jedem Widerspruch, da sie eben in jedem Widerspruch unsererseits auch im loyalsten schon Widerstand sehen und jeden Widerstand auch mit, auch im Symbolischsten, als Gewalttätigkeit bezeichnen. Nein, nun müssen wir damit beginnen, die bei uns installierten Monstra in eine pausenlose, dinggewordene Angriffsdrohung gegen uns, gegen die Menschheit, also einen globalen Notstand darstellen, da sie ein Chaos schaffen würden, beziehungsweise die Welt in ein Chaos zurückstoßen drohen. Nun müssen wir damit beginnen, diese Monstra in physischer Notwehr anzugreifen und systematisch unverwendbar zu machen. Zitat Ende. Das ist, meine Damen und Herren, im Klartext ein Aufruf zum Mord. Es handelt sich bei dieser Enttabuisierung von Gewalt, die Günther Anders hier vorgenommen hat, um eine bemerkenswerte Inversion der Verantwortungsproblematik. Und zwar eine Inversion unter den Bedingungen des Verschwindens der Verantwortung, eben exemplarisch in diesem Witz von Ronald Reagan, er habe die Sowjetunion angegriffen und der Reaktion des Publikums. Unter diesen Bedingungen ist ein Rückholen von Verantwortung so anders nur gewaltsam möglich, auf dem Wege der Reprimitivisierung von Gewaltmitteln. Steine gegen Tränengas aus Hubschraubern, das sind die Szenen ja auch der Anti-Atomkraft-Bewegung gewesen. Hier wächst den Primitivmitteln etwas zu, das die je modernste technische Gewaltart disqualifiziert. Dies ist den Monstra kaum einsehbar. Und Günther Anders schreibt, ich zitiere, durch den Messerstich eines Demonstranten verletzt zu werden, statt durch eine brandneue Neutronenbombe, das wäre in ihren, also der Monstra-Augen, wohl altfränkisch auch ehrenrührig. Als Mitglied des ausgehenden zweiten Jahrtausends hat man schließlich Anspruch darauf, mit Waffen bekämpft zu werden oder durch Waffen umzukommen, die moderner sind als geschleuderte Steine, stirb progressiv. Zitat Ende. Das ist ein Tabubruch, ein verzweifelter Versuch, wie soll man sagen, irgendwie Maßstäbe wiederherzustellen, die an einem menschlichen Maß orientiert sind. Und dann schreibt er weiter, schließlich hat mich seit 70 Jahren, seit den ersten Augusttagen 1914, das Staunen über die Tatsache, dass Menschen Mitmenschen töten, sogar gern töten können, nicht verlassen. Schon als Knabe habe ich dies Verbum nur zögernd aussprechen können, so als wäre schon der Laut selbst so mörderisch wie das Tun. Und seit meinen ersten Schreibversuchen hat es wohl nur wenige Seiten gegeben, durch die nicht das Grauen vor dem Töten hindurchgegeistert wäre. Daher erfüllt es mich natürlich mit Schrecken und Ungläubigkeit, dass ich nun dieses Wort nicht nur niederschreibe, sondern niederschreiben muss, weil es keine andere Rettungsmethode gibt, als die Drohenden zu bedrohen. Denen, die mich dazu zwingen, das Tötungstabu zu brechen, werde ich das niemals vergeben können. Ich verlange und ich habe ein Recht darauf zu verlangen, dass man mich nicht der Leichtfertigkeit zeihe, wenn ich zum Schluss wiederhole, es gibt kein Alternativmittel, kein anderes als diese Drohung, wenn wir das Überleben unserer Generation und das der von uns erhofften künftigen Generationen zu sichern wünschen, als diejenigen, die darauf insistieren, die atomare Gefährdung des irdischen Lebens, gleich ob die kriegerische oder die angeblich friedliche, fortzusetzen und grundsätzlich Stoppangebote abzulehnen. Es gibt keine andere Alternative, als diesen Männern ausdrücklich mitzuteilen, dass sie sich von nun an einer wie der andere als freiwillig werden betrachten müssen. Voll Schmerz, aber entschlossen erkläre ich daher, wir werden nicht davor zurückscheuen, diejenigen Menschen zu töten, die aus Beschränktheit der Fantasie oder aus Blödigkeit des Herzens vor der Gefährdung und Tötung der Menschheit nicht zurückscheuen. Zitat Ende. Günther Anders. Ja, tut mir leid, meine Damen und Herren, diese Vorlesung enthält einige Zumutungen, aber ich kann das ja nicht einfach wegkürzen. Iserli und Anders, der Hiroshima-Pilot und der Philosoph, das sind, wie soll man sagen, zwei gegenläufige Karrieren. Iserlis welthistorische Karriere beginnt mit der Beihilfe zur Tötung von über 100.000 Menschen und der Eröffnung des atomaren Zeitalters, der atomaren Drohung und führt dann, ich habe darüber gesprochen, über hilflose, provokative Banküberfälle schließlich zu einer reflektierten Existenz. Die Karriere von Günther Anders, die beginnt mit Kunst, die beginnt mit Philosophie, die führt zur engagierten Publizistik und endet mit dem Aufruf des Greises, die zu töten, die vor der Gefährdung der Tötung der Menschheit nicht zurückschrecken. Ja, meine Damen, meine Herren, man hat natürlich diese terroristische Herausforderung des mehrfach mit Preisen ausgezeichneten greisen Philosophen nicht ernst genommen. Die zynische Kalkulation war durchsichtig. Der 84-Jährige würde ohnehin bald eines natürlichen Todes sterben. Er kann keinen großen Schaden mehr anrichten und es wäre außerdem ja gefährlich gewesen, Märtyrer zuzulassen. Ja, meine Damen und Herren, damit komme ich zur französischen Seite. Günther Anders und einen französischen Autor, den ich zur Seite stellen möchte, das ist Jean Baudrillard, 1929 bis 2004. Das ist schon vielen früh aufgefallen, dass zwischen diesen beiden Autoren, zwischen Günther Anders und Jean Baudrillard, Berührungspunkte gibt. Baudrillard, Soziologe an der Universität Paris-Nanterre, war er. Das ist ein Autor, über dessen Werk man ohnehin gut die Überschrift, das Verschwinden der Verantwortung, setzen könnte. Also ein Autor, der sich mit den Logiken des Verschwindens, den Logiken der Katastrophen intensiv auseinandergesetzt hat. Und ich möchte auf Baudrillard jetzt nicht so wie auf Paul Virilio im Vorbeiflug eingehen, sondern ihn ausführlicher behandeln. Und zwar, ich denke, ich werde vor Weihnachten damit fertig, in drei Schritten. Zuerst geht es um das Hauptwerk von Baudrillard, der symbolische Tausch und der Tod. Dann konzentriere ich mich auf seine Realitätstheorie und schließlich auf seine Katastrophik, den sogenannten Canetti-Punkt, das werde ich noch erläutern. Ja, das Hauptwerk von Jean Baudrillard, das heißt Les Champs Symboliques et la Mort, der symbolische Tausch und der Tod, 1976 in Frankreich erschienen, 1982 in Deutschland. So. Ich will gleich mit einem Zitat beginnen, das uns hilft, den Anschluss zu finden. Da schreibt er: Warum hat der erwartete und vorhergesehene Alterstod, der Tod in der Familie, welcher von Abraham bis zu unseren Großvätern als einziger seinen vollen Sinn für die traditionelle Gemeinschaft hatte, diesen Sinn heute nicht mehr? Er ist nicht einmal mehr rührend, sondern nahezu lächerlich und in jedem Fall gesellschaftlich unbedeutend. Warum hat umgekehrt der gewaltsame, zufällige und Unfalltod, der früher für die Gemeinschaft ein Unsinn war, er war gefürchtet und verfemt wie bei uns der Selbstmord, warum hat er bei uns so viel Bedeutung? Er allein füllt die Chroniken, fasziniert und berührt die Einbildungskraft. Eine üble Ausbeutung des Todes durch die Medien? Fragezeichen. Nein, sie begnügen sich damit zu arbeiten, dass die einzigen Ereignisse, die für alle ohne Kalkül oder Umweg unmittelbar bedeutsam sind, diejenigen Ereignisse sind, die auf die eine oder andere Weise den Tod ins Spiel bringen. In diesem Sinne sind die übelsten auch die objektivsten Medien. Und auch hier ist eine Interpretation in den Begriffen individueller, verdrängter Triebe, des unbewussten Sadismus und so weiter leichtfertig und ohne Interesse, denn es handelt sich um eine kollektive Leidenschaft. Der gewaltsame oder katastrophische Tod befriedigt nicht das kleine, durch die dreckigen Massenmedien manipulierte individuelle Unbewusste. Er berührt deshalb so grundlegend, weil er die Gruppe selber ins Spiel bringt, die Begeisterung der Gruppe für sich selber, die er auf die eine oder andere Weise vor ihren eigenen Augen umwandelt und erlöst. Zitat Ende. Sie merken, da ist ein Anschluss an das, was ich zu anders gesagt habe. Es ist schwierig, nicht ganz einfach, Baudrillard zu folgen, aber vielleicht denken wir mal einen Augenblick nach. Günther Anders, hochbetagt, eines natürlichen Todes gestorben. Und Günther Anders beim Anschlag auf einen AKW-Betreiber von Sicherheitskräften erschossen. Das macht für die Gruppe einen Unterschied. Mit dem gewaltsamen Tod hat die Gruppe etwas zu tun. Der gewaltsame Tod verlangt eine kollektive und eine symbolische Antwort. Er erregt, wie Baudrillard sagt, eine künstliche Leidenschaft. Es gibt nämlich eine gewichtige Differenz zwischen dem natürlichen Tod und dem Opfertod. Einfache Gesellschaften, die wir aus der Ethnologie kennen, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie in jedem Tod etwas Gewaltsames sehen, das einer Antwort bedarf. Aber nun kommt ein Problem, ein Komplex herein. Wir haben zu fragen, was heißt das? Etwas bedarf einer Antwort. Eine Gruppe muss reagieren. Etwas stellt eine Herausforderung dar. Was markiert überhaupt den Unterschied, dass die Gruppe vieles kalt lässt und uns auch natürlich vieles kalt lässt, zum Beispiel die Verkehrstoten, und anderes mobilisiert, zum Beispiel die Frage, ob nun der Demonstrant erschossen wurde oder ob es ein Unfall war oder ein Selbstmord. Wie kommt es, dass es uns so mobilisiert, dass wir uns genötigt fühlen, zu reagieren und so zu reagieren, dass es die Chronik der Zeit wiederum füllt? Baudrillard geht diesen Fragen nach und er bringt hier ein Phänomen ins Spiel, das rätselhaft ist, obwohl es allgegenwärtig ist, nämlich das Phänomen des symbolischen Tauschs. Des symbolischen Tauschs, auch bekannt als Gegenseitigkeitsprinzip oder als Reziprozitätsnorm. Soziologinnen und Soziologen im ersten Semester erinnern sich daran. Gaben, Geschenke müssen erwidert werden, so auch jetzt diese Woche, Weihnachten, nicht wahr? Fragen müssen beantwortet werden, Herausforderungen muss begegnet werden. Es gibt diese Reziprozitätsnorm, so jedenfalls die Erwartung. Und wenn das nicht geschieht, dann entstehen Probleme, wenn die Gegenseitigkeit ausbleibt. Das ist ein Phänomen, das in der französischen Soziologie eine große Rolle spielt, das Gegenseitigkeitsprinzip, Gabe und Gegengabe, finden Sie bei vielen französischen Autoren in etlichen Varianten diskutiert. Und die erste große Formulierung finden Sie bei einem Klassiker der Soziologie, nämlich bei Marcel Mauss. Marcel Mauss, Essai sur le Don, zu Deutsch die Gabe, der Text ist von 1925, und von Mauss inspiriert wurden dann auch andere, etwa Georges Bataille und natürlich auch Claude Lévi-Strauss, in diesem Jahr hochbetagt gestorben. Autoren, die auf nun sehr verschiedene Weise dieser universellen sozialen Tatsache der Gegenseitigkeit, des Tausches, der Reziprozität nachgegangen sind. Und bei Baudrillard heißt dieses Phänomen eben der symbolische Tausch, le champ symbolique. Also darum geht es, der symbolische Tausch und der Tod, der Alterstod, der gewaltsame Tod, der Unfalltod. Einfache Gesellschaften, das hatte ich ja schon erwähnt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie in jedem Tod etwas Gewaltsames sehen, das einer Antwort bedarf. Der biologische Begriff vom Tode spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist die Ebene, auf der die Gruppe damit umgehen muss, dass im Todesfall, gleich welchem Tod in einfachen Gesellschaften, irgendwelche unversöhnlichen, ungesühnten, zauberischen, feindseligen Kräfte oder Energien da sind, die eben die Gruppe im Tausch nicht zu meistern wusste und die nun ihr Recht forderten. Baudrillard schreibt, sie, also die Wilden, also 1976 durfte man noch Sauvage einfach so sagen, sie, die Wilden, haben den Tod niemals naturalisiert. Sie wissen, dass der Tod, wie der Körper oder ein Naturereignis, eine soziale Beziehung ist, dass seine Definition gesellschaftlich ist. Und er fährt fort, darin sind sie größere Materialisten als wir, da die wahre Materialität des Todes für sie, ebenso wie die Materialität der Ware für Marx, in seiner Form liegt, die immer eine soziale Beziehung ist. Stattdessen erstrebt all unserer Idealismus die Illusion einer biologischen Materialität des Todes. Und dann fährt er fort, ein Diskurs der Realität, der in Wirklichkeit ein Diskurs des Imaginären ist und den die Wilden durch Einführung des Symbolischen überbieten. Zitat Ende. Das ist nicht einfach zu verstehen, denn Baudrillard benutzt hier die Terminologie eines französischen Psychoanalytikers, den ich schon einmal erwähnt habe, nämlich die Terminologie von Jacques Lacan. Jacques Lacan, da haben wir ihn. Real, imaginär, symbolisch, drei verschiedene Sachen. Das muss ich jetzt erstmal zurückstellen. Ich werde versuchen, das später noch zu erklären, aber jetzt nehmen wir das mal als eine lacanianische Ausdrucksweise und versuche, das, was Baudrillard meint, zunächst einmal ohne diesen Psychoanalytiker zu erklären. Ja, Naturalisierung des Todes, sagt er. Man könnte auch mit Max Weber sagen, Entzauberung des Todes im Verhältnis von modernen und einfachen Gesellschaften. Das bedeutet zugleich eine Desozialisierung des Todes. Das ist seine These. Im naturalisierten Tod treten wir Modernen nicht mehr in irgendeine Beziehung zu Kräften oder Energien, mit denen ein symbolischer Tausch stattfindet. In der Moderne ist die Reziprozitätsnorm, also der symbolische Tausch mit den Toten, mit den Verstorbenen, mit den Ahnen, verletzt. Da wird nicht mehr getauscht, weil sie einfach nur biologisch tot sind. Moderne Menschen glauben, es geht auch ohne Ahnen. Das Problem besteht nun darin, dass diese Desozialisierung des Todes, die das moderne naturwissenschaftliche Weltbild uns nahebringt, ja nicht immer ganz durchzuhalten ist. Und es ist kein Zufall, wenn in die postmodernen, modernitätskritischen Tendenzen sich immer wieder das Thema einer Wiederkehr des Ahnenkults einmischt. 1976 war für Baudrillard auch überhaupt noch nicht absehbar, welche Konjunktur die sogenannte Erinnerungskultur, die Erinnerungskultur seit 1989-90 in Europa erfahren wird. Oder das Back to the Roots. Wo sind unsere Vorfahren? Wo sind die Lieux de mémoire? Wo sind die Erinnerungsorte? Die Schwierigkeit, die Desozialisierung des Todes durchzuhalten, sie zeigt sich für Baudrillard besonders bei den Todesarten, die er immer wieder thematisiert, zum Beispiel der Unfalltod. Und hier gelingt ja, wenn man genau beobachtet, in der Moderne diese Desozialisierung des Todes nicht, wenn etwa von ja, bis in unsere Statistiken hinein von Verkehrsopfern die Rede ist. Das muss man sich mal hören, das Wort. Verkehrsopfer so, als ob wir irgendwie, ja was denn, archaische Opferkulte praktizierten. Verkehrsopfer, Unfalltoten, was soll man sagen? Sagt man, das ist der Preis des technischen Fortschritts, also Preis, Gabe, Gegengabe, nicht? Wir sind im symbolischen Tausch denken. Ne? Das Blutopfer auf den Straßen, ist das der Preis, den die Gemeinschaft ihren Institutionen entrichtet? Könnte man ja denken, nicht? Oder anders gesagt, die Institutionen, sie geben uns zum Beispiel diese tollen Autobahnen, Gabe, und damit sind wir, die Gemeinschaft, in der Schuld und wir tilgen unsere Schuld durch Gegengabe, Blutopfer im Verkehr. Aber meine Damen und Herren, die Institution, wenn man diesen Gedankengang weiter verfolgen würde, die Institution, die uns das alles gibt, die sieht das anders. Sie nimmt nämlich dieses Blutopfer auf den Straßen gar nicht an. Und da geht es uns dann so wie Kain in der Bibel. Nicht? Die Institution, sie ehrt zum Beispiel ja nicht die Verkehrstoten als Helden und Heldinnen des Fortschritts. Das wäre im Sinne des symbolischen Tauschs ja eigentlich angemessen. Helden und Heldinnen des Fortschritts, in denen sie etwa, wie es sich nach der Forderung des symbolischen Tauschs gehört, an den Straßenrändern etwa Denkmäler errichtet für die Opfer des technischen Fortschritts. Denkmäler. Und Sie wissen natürlich, manchmal findet man so etwas an den Straßenrändern, illegale, private Denkmäler an Unfallstellen, die Bürgermeistereien mal stehen lassen, mal abräumen, mal sind es, werden sie abgeräumt, weil es sich um Verkehrshindernisse handelt, die die Aufmerksamkeit der Autofahrer ablenken und dann gibt es noch mehr und so weiter, Sie kennen das. Bei dem Sieg der Verkehrstechnik müssten diese Denkmäler ja eigentlich Siegesdenkmäler sein. Siegesdenkmäler des technischen Fortschritts, in denen der Opfer gedacht wird, aber die gibt es nicht. Denn die Institution, in diesem Muster des symbolischen Tauschs weitergedacht, die Institution fasst die Unfalltoten eben nicht als Opfer auf, obwohl der Name ja noch da ist, sondern als desozialisierte Tote, die dann in der Statistik zusammengefasst werden. Die Institution akzeptiert diese Opfer nicht als eine Gegengabe. Und Jean Baudrillard hat in dieser Strategie der Verweigerung der Annahme einer Gegengabe überhaupt das Wesen der modernen Macht gesehen. Was ist Macht? Macht ist die Fähigkeit, die Gegengabe zurückzuweisen. Macht ist die Fähigkeit, die Annahme von Geschenken zu verweigern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder um es im baudrillardischen Sinne jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, grob gesagt, wir bekommen von den modernen Institutionen, abgekürzt gesprochen vom System, alle möglichen Gaben, die tollen Segnungen der modernen Welt, aber das System verweigert die Anerkennung der Gegengabe. Was wir einbringen an Opfern, findet keine Anerkennung. Im Gegenteil, es wird zurückgespiegelt als unser Versagen, als menschliches Versagen, als desozialisierte Defekte, als, ja, was sind das? Pannen, Unfälle, desozialisierter Tod. Und erst wenn jemand die Illusion einer vorrangig biologischen Materialität des Todes durchbricht und sein Tod sich als ein Opfer wahrnehmen lässt, dann, so Baudrillard, kommt der symbolische Tausch wieder in Gang. Und der symbolische Tausch, das ist eben nicht so harmlos wie Weihnachten, denn was alle Einrichtungen modernster Art ja fürchten, wie der Teufel, das ist, dass irgendwelche Leute kommen, die es ihnen zurückgeben. Die es ihnen zurückgeben. So hat die neuere autopoetische Systemtheorie ja schon vorsichtshalber erklärt, dass das System außerhalb seiner selbst gar nicht wirklich akzeptieren kann. Allenfalls eine Art Rauschen der Systemumwelt. So jedenfalls könnte man ja Luhmann lesen. Also wenn dem so sein sollte und jenseits von Systemen und ihren inneren Leitdifferenzen es nichts als Rauschen geben sollte, dann, und dies läge auf der baudrillardischen Linie der Argumentation, dann würde schon die leiseste Injektion von diesem Nichts, die geringste Einspeisung des nichtigen überflüssigen Umweltrauschen ins System, das Ganze in Aufruhr versetzen. Ja, meine Damen und Herren, so viel zu Baudrillard, zum symbolischen Tausch. Und wenn, was ja mal trotz aller Askese, Wohlausgewogenheit, also trotz allem Workload und Kompromiss, was ja auch nicht ganz verwerflich ist, wenn es die eine oder den anderen mal juckt und sie den Geschmack von Subversion auf die Zunge bekommen, dann fällt Ihnen vielleicht dieses von Baudrillard wieder ein. Nicht bei diesen ungeheuer fürsorglichen Systemen der modernen Gesellschaft hilft nur eins, zurückgeben. Zurückgeben. Oder wie man es umgangssprachlich sagen könnte, von den Gaben der modernen Welt und den Schuldverpflichtungen ihr gegenüber ja nichts auf sich sitzen lassen, zurückgeben oder, wie man auch sagt, eben heimzahlen. Ja, meine Damen und Herren, damit komme ich zum nächsten Punkt bei Baudrillard. Das war jetzt der Gesichtspunkt Realität, also symbolischer Tausch, Realität. Der zweite, es geht um das, was man so leichthin Realität nennt, übrigens ein Forschungsthema der nächsten 10 Jahre, die Evidenz, was ist evident, was ist real, was ist das Wirkliche. Ich denke, da kommen demnächst ungeheuer viele Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und ähnliche Sachen auf uns zu, wenn ich das richtig rieche, wahrnehme. So, halten wir fest, moderne Gesellschaften, so die Diagnose von Baudrillard, negieren in ihren Organisationsformen die Gesetze des symbolischen Tauschs, die Reziprozitätsnorm, eben besonders an der Stelle, wo es um den Tod geht. Und dies hat nun gravierende Folgen für das, was wir die Natur der Wirklichkeit nennen und die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Denn der symbolische Tausch, er hat auch eine erkenntnistheoretische Seite. Was wir uns vorstellen und was wir sagen, das Imaginäre, das Zeichenhafte, das soll ja stimmen. Es soll mit dem Realen in der Beziehung stehen und Baudrillard würde sagen, in der Beziehung eines symbolischen Tauschs stehen. Nicht? Unsere Imagination steht im Tausch mit der Realität nach Maßgabe des Symbols der Äquivalenz oder der Entsprechung. Also, das ist etwas verquer formuliert, aber das ist Erkenntnistheorie formuliert mit den Mitteln des symbolischen Tauschs. Unsere Imagination steht im Tausch mit der Realität und zwar nach Maßgabe des Symbols der Äquivalenz, das die Unterscheidung einführt. Das wäre diese etwas verrückte Umformulierung der verbreiteten Standardauffassung, dass wir richtige Aussagen über die Wirklichkeit machen können. Vorstellungen haben, die der Realität entsprechen. Imaginär, real, symbolisch, das sind die drei Begriffe. Ich hatte schon darauf hingewiesen, die kommen von Lacan. Und jetzt vielleicht muss ich 2-3 Minuten überziehen, um den Bogen klar zu kriegen. Denn ich muss ein wenig über diesen Lacan sprechen. Eigentlich wollte ich ja, das habe ich in der ersten Stunde gesagt, die ganze Vorlesung von Lacan her anlegen. Aber das wäre vielleicht noch verwirrender geworden, als diese Vorlesung ohnehin schon ist. Also ich versuche es jetzt mal mit diesem eigenartigen Psychoanalytiker. Leg den nochmal davor. Da ist er. Ja. Also wenn Sie so wollen, ein kleiner Ad-hoc-Exkurs ad Lacan. Zunächst kann man mal sagen, dass Lacan heute nicht so recht in die Landschaft der vorherrschenden Anspruchslosigkeit passt. Also das habe ich vor ein paar Jahren in der Hand gehabt. Das ist von Joseph Heath und Andrew Potter. Jetzt schlägt das Pendel der Kulturrebellion zurück. Ne? Was Sie da schreiben ist, ich lese einfach mal den Kasten. Wir müssen einen Strich zwischen Kultur und Politik ziehen und die Idee eines Kulturaufstands begraben, lieber ein verantwortlicher Bürger werden, statt ein Rebell einer wahren Welt zu bleiben, die von den Ideen der Subkulturen angetrieben wird. Also, das Pendel schlägt zurück. Da passt Lacan nicht ganz rein mit der heutigen Forderung, Bescheidenheit ist angesagt. Wenn man manche Mitmenschen ansieht, zum Beispiel auch an der Uni, könnte man meinen, es ist schon viel gesagt, dass diese Menschen Bedürfnisse haben. Für Lacan ist das einfach auch zu wenig. Er, in seiner Anthropologie, ist der Mensch ein Wesen, das hohe Ansprüche hat. Hohe Ansprüche. Keine Bedürfnisse, sondern viel, viel mehr. Die Menschen sind begehrend. Und zwar begehren sie alles, und zwar sofort. wie der Schlager heißt. Diese seelische Bewegung, Begehren, ist heute pazifiziert worden, sehr stark. Das wäre ein eigenes Untersuchungsfeld. Begehren bei Lacan ist immer in gewisser Weise wilder, tierischer, so wie man das vielleicht noch bei Kleinkindern findet. Dinge, die unbedingt sein müssen, ohne Einschränkung und zwar sofort. Und anthropologisch hängt dieses Begehren an der Situation der durch die Geburtstrennung und dann durch die Ablaktation, also das Abstillen angetanen Beleidigungen des Menschenwesens. Und das Begehren, das richtet sich skandalös und paradox, so sagt Lacan, immer in Richtung auf eine Vollständigkeit. Und zwar vollständig in dem Sinne, dass etwas für befriedigend erklärt wird. Vollständig. Etwas, nicht eine maßvolle Bedürfnisbefriedigung in den Grenzen des Anstands, sondern auf begehrlichem Niveau oder, wie Lacan immer sagt, auf skandalösem Niveau eines nicht zu überbietenden Anspruchs. Und das, was vollständig zufriedenstellt, was das Lebewesen Mensch vollständig zufriedenstellt, dafür reserviert Lacan den Terminus das Imaginäre. Das ist das Imaginäre. Das Imaginäre vervollständigt den unter Mangel leidenden, den zerstückelten Körper, dem dies fehlt und das fehlt, der auch noch dies begehrt und auch noch das begehrt. Und nur in der Imagination überhaupt ist das Individuum mit sich identisch, hat es überhaupt Ich-Identität. Also was man heute so Ich-Identität nennt, so als ob es das in echt gibt, das entsteht bei Lacan in der Imagination und in der Entwicklung des kleinen Menschenwesens in einer eigenartigen Szene, die er das Spiegelstadium nennt. Also irgendwann zwischen 1 und 2 Jahren, wenn Sie Kinder haben, haben Sie vielleicht das Glück, das auch mal zu beobachten. Das kleine Lebewesen schaut in den Spiegel und bricht in ein jubilierendes Ich da, ich da, ich da aus, wobei die Pointe in der Handbewegung liegt. Es zeigt sozusagen auf den Spiegel. Ich da, nicht hier, sondern da. Er zeigt nicht auf sich, sondern es zeigt ich da. Das in den Spiegel schauende Wesen begrüßt sein Spiegelbild mit Beifall. Vielleicht hat der eine oder die andere das schon mal gesehen, wenn sich diese Zwerge vor ihrem eigenen Spiegelbild aufrichten, sich verbeugen, um dann ganz beglückt sich auch wieder zu entdecken. Das ist das Imaginäre bei Lacan, das begehrenswerte Ich als ganzes Stück, als Imagine. Kann man viel über den Visual Turn und so, kann man viel anhängen, wenn man weitermachen will. Aber dann kommt etwas hinzu, das nicht zur Deckung zu bringen ist mit dieser Ich-Identität, nämlich 2 Dinge, die für Lacan wichtig sind, Geschlecht und Tod. Geschlecht und Tod, eben die Situation, die da heißt Vater, Mutter, Kind. Das, was Freud anhand des Mythos des Ödipus entwickelt hat. Vater, Mutter, Kind, also die Familie. Das ist ja eine Institution, die an und für sich völlig überflüssig wäre, wenn es nicht 2 anthropologische Umstände gäbe, die trotz aller wissenschaftlich-technischen Anstrengungen noch nicht bewältigt sind, nämlich Geschlecht und Tod. Wie Sie wissen, arbeiten ja unsere Kollegen vital daran, dass die wissenschaftlich-technische Zivilisation so profiliert wird, dass dem Geschlecht, egal ob männlich oder weiblich, nun seine Schicksalhaftigkeit genommen wird, seine Determiniertheit, dass das alles der subjektiven Wahl überantwortet wird. Und Sie wissen auch, dass die Medizin menschheitsgeschichtlich ja bereits fantastische Überwindungen der Sterblichkeit zustande gebracht hat. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Studierenden, die jetzt 20 Jahre ihren BA angefangen hat, die liegt bei 100 Jahren, die durchschnittliche Lebenserwartung, so mein Kollege Vaupel vom Rostocker Institut. Der hat das ausgerechnet. Die Familie ist die Institution, mit der die Differenz der Geschlechter und die Differenz der Generationen, also Sexualität und Tod, reguliert wird, und zwar in dem Maße, in dem Geschlecht und Tod als Problem existieren. Und Institution meint, das wissen Sie, Einrichtung, qua Normen. Liebe und Tod, das sind Anarchisten. Modern gesagt, sie sind kontingent. Und dem setzen Kollektive eben Normen gegenüber. Und diese Normen, die heißen bei Lacan das Gesetz. Das Gesetz, das Symbolische, das Gesetz. Das Gesetz, das in allen patriarchalen Gesellschaften das Gesetz des Vaters ist, wohlgemerkt Vatergesetz, nicht Männergesetz, nicht die Geschlechtlichkeit zählt, sondern die Funktion, die patriarchale Funktion, die Vaterfunktion. Das hat auch eine christliche Seite, Gott Vater ist Gesetzgeber etc. Dahin gehört man viel dran aufhängen. Jesus lehrte ja den namenlosen Jahwe der Juden eben als Vater anzurufen, Vater unser. Also das Gesetz, die Sphäre der Normen, und das nennt Lacan das Symbolische. Also wir haben das Imaginäre und wir haben das Symbolische. Und wichtig ist nun der Unterschied von imaginär und symbolisch, was in der Alterssprache ja häufig durcheinander geht. Imaginär sind Einbildungen, zum Beispiel eben die Einbildung aller Einbildungen, die Ich-Identität. Das Symbolische ist das, was das Imaginäre in eigenartiger und dramatischer Weise umbildet. Denn die symbolische Instanz, sie ruft die Individuen an. Wenn man Lacan ein bisschen ins Umgangssprachliche übersetzen wollte, so könnte die symbolische Instanz sagen, was bildest du dir da ein? Du willst mit dieser Sache, die du begehrst, vollständig sein, du Ich-Identischer? Weißt du nicht, dass du sterben wirst, während Jüngere weiterleben, und hast du vergessen, dass du ein Geschlecht hast, ein Mann bist, beziehungsweise eine Frau? Erkenne dein Ich als etwas Imaginäres, mach die Augen auf. Und dann würde das Gesetz weiter sagen, es gibt Dinge und Menschen, und bei Menschen gibt es Junge und Alte, Männer und Frauen, das ist alles. Und schließlich der wichtigste Satz, es gibt keinen Grund zu resignieren. Das ist sozusagen eine Rede des Symbolischen, die symbolische Einrede als Gesetz oder Norm, die fordernd ist, herausfordernd, und zwar das Imaginäre tangierend und das Begehren aufreizend. Das Symbolische, kurz gesagt, ist die Rede, die Unterscheidungen einführt. Und die wesentlichen Unterscheidungen sind die zwischen Lebenden und Toten und Männern und Frauen. Nicht? Der Unterschied wird eingeführt, und der Unterschied aller Unterschiede, der das Symbolische einführt, ist der von Begehren und Imagination. Denn das Begehren soll ja nicht abgeschafft werden in seiner Konstruktion. Lacan ist kein Asket. Das Begehren soll vom Imaginären gelöst werden, sagt er, und auf das Symbolische gerichtet werden, und daher dieses Gebot, du sollst nicht resignieren. Was gar nicht mal so weit weg ist vom ersten Gebot der mosaischen Gesetzestafeln, dem Bilderverbot. Im Imaginären dominiert das Optische, das Bild, Visualität. Im Symbolischen dominiert das Akustische, die Sprache, so wie im Alten Testament. Höre Israel, nicht? Der Herr spricht. Oder Dominik Schrage würde das ein Schallereignis nennen. Also wichtig ist dieser Unterschied zwischen imaginär und symbolisch. Und wenn Sie das verstanden haben, ich werde es vielleicht morgen nochmal wiederholen, dann wissen Sie auch schon, was das Reale ist. Das Reale bei Lacan meint schlicht, das Reale ist der Rest. Das ist der Rest. Auch wenn Sie tapfer und leidenschaftlich das Imaginäre, mit dem Sie sich komplettieren wollen, selbstbildartig komplettieren und super finden wollen, wenn Sie das relativieren, weil der oder die andere Sie an das Symbolische erinnert, das heißt zu Ihnen spricht, das Symbolische bekommt man immer gesagt, also selbst redet man, das ist das Imaginäre, gesagt bekommt man das Symbolische, selbst wenn Sie dann nicht resignieren und die symbolische Ordnung, das heißt im Kern, dass es für Tod und Sexualität Regeln geben muss, also selbst wenn Sie sich da engagieren, dann bleibt immer noch ein Rest, und das ist das Reale. Das Reale, meine Damen und Herren, ist nicht alles, sondern das Reale ist nur der Rest. Um nochmal diese Formulierung zusammenzubringen, das Reale ist nur der Rest. Das Ganze, also die Totalität, das Vollständige, das ist immer das Imaginäre. Und in diesem Imaginären wurmt es, das ist das Symbolische, die Einrede, sei es des Gewissens, sei es des anderen, das Symbolische, das immer auch schwer zu verwinden ist, eben Sexualität und Tod brauchen Gesetze. Da geht es nicht ums Ganze im Symbolischen, sondern um den Unterschied. Über kleine, große Unterschiede kann man ja streiten, aber trotzdem, auch der kleinste Unterschied ist ein Unterschied. Zum Beispiel die Zeitdifferenz, in der Otto vor seinem Zwillingsbruder Willi aus dem Mutterleib ausgestoßen wurde. Das macht schon einen Unterschied, wie Sie aus Familien wissen. Also das Reale ist nicht alles. Es macht auch für sich keinen Unterschied. Der Unterschied ist immer symbolisch. Das Reale ist der Rest und das Realste vom Realen ist, dass immer ein Rest bleibt. Ob das nun das winzige Staubkorn ist, das nicht weggeputzt werden kann, oder das dicke Ende, das nachkommt, oder der Teufel, der im Detail steckt, oder was immer. Ja, meine Damen und Herren, 5 Minuten habe ich überzogen. Kleiner Exkurs zu Lacan, dem Imaginären, dem Symbolischen und dem Realen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.